Yo, this is Haskins, and you're listening to Catch Club.
Oh my God!
Hallihallo all zusammen, liebe Catch Club-Freunde. Hier sind wir wieder mit der zweiten Folge unseres neuen Formates, neulich in Japan.
Ja, ganz, ganz neues Format, so.
Ja, sorry, das neueste Format unseres Catch-Clubs. Und nachdem wir das letzte Mal über New Japan geredet haben, sprechen wir diesmal ein bisschen über was anderes. Aber wie immer bin ich natürlich nicht alleine, denn bei mir sind meine beiden Catch-Club-Kollegen. Zum einen als unser Japan-Gast, der Marcel.
Hallo, ich habe mich ja schon in Pöbellaune gebracht, also wird gut heute.
Und natürlich der Dida, der darf auch nicht fehlen.
Wunderschönen guten Tag, jawollo.
Geht's euch gut, Jungs?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Habt ihr Bock, über ein bisschen Japan-Catch zu reden?
Nein.
Ja, indirekt Japan-Catch, aber ja.
Ja, indirekt. Dazu kommen wir gleich noch. Aber bevor wir auf unser Japan-Thema kommen, hat der liebe Dida noch ein paar Informationen, die er gerne mit uns teilen möchte.
Reisebericht.
Genau.
Ja.
Hashtag Wrestling on Tour.
Wrestling on Tour, beziehungsweise ich musste 5 Minuten zu Fuß gehen. Ich war letzte Woche beim Rock'n'Roll Wrestling Bash. Meine Fresse. Es war Trash. Ich wusste es. Aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht erwartet. Und es spielte zuerst so eine normale Rockband. Dann kam eine Metalband mit einem maskierten Sänger auf der Bühne. Dazu kamen zwei Frauen mit, die maskiert waren wie Sexy Star auf der Bühne. Im knappen Outfit. Die Nippel waren noch abgeklebt. Und die hast du auch jederzeit gesehen und haben erstmal schön getanzt. Auch wenn es nur daraus bestand, ihr den Arsch Richtung Publikum zu strecken und einfach nur ihn zu wackeln. Also sie haben zur Metal-Musik getanzt. Dann kam
der. Puckt man da nicht eher?
Was?
Puckt man da nicht eher?
Ja, eigentlich schon. Dann kam der Zeremonienmeister des Abends, der Old Dirty Man, kam dann zum Ring und hat uns an den Abend eingewiesen und dann gingen die Matches so von dannen. Ich sag's mal so, die waren ja quasi alle maskiert oder so, dass man sie nicht sofort erkennen konnte. Von Wrestlern, die wir kennen, waren anwesend Maggot, der einmal einen Ringrichter gespielt hat und zweimal gewrestelt hat. Ich meine, Tobi Blunt war auch dabei. Dann war dabei Sascha Kehl als Referee in einem Freddie Mercury Cosplay. Wir haben dann auch Kehl gechantet und er hat dann einfach nur den Finger auf seinen Mund gelegt und meinte, ja, ruhig. Und Matthias Bernstein war auch da. Und was aber sehr krass war, da war eine Frau namens Beast Girl, die kommt aus dem Umfeld von den Dirty Pretty Bastards und hat jetzt auch in der Academy trainiert. Und ihr Gimmick war, sie war in so einem, so komplett maskiert und so einem kompletten Lederanzug, so mit Kunstblut beschmiert. Und sie hat mit Hühnerschenkel geworfen.
Finde ich gut.
Jetzt kommt das Beste. Die Hühnerschenkel sind dann auch vom Publikum ins Ring zurück, in den Ring zurückgeworfen oder vom Publikum zu Publikum. Es wurde Hühnchentennis gespielt. ja, ich sag's mal so, in jedem Match flog mindestens ein Bier ins Publikum. Und ja, es war schon sehr schlimm. Das Publikum war auch schon sehr schwierig. Aber im Endeffekt, was will ich erwarten, wenn ich auf so einen Quatsch gehe?
Das war, Publikum war doch wahrscheinlich auch größtenteils einfach kein Wrestling-Publikum, oder?
Da waren ein paar Leute mit WXW-Merchandise. Aber du hast halt den meisten angesehen, ja, wir hören halt Metal-Musik und wir finden die Idee, glaube ich, ganz witzig. Und Da war aber auch ein Typ, mit dem hat sich meine Freundin mehr oder minder angelegt. Der wollte halt einer dieser Tänzerinnen die ganze Zeit zwischen die Beine packen.
Warum hat sie ihn nicht gelassen?
Macht man nicht. Und ja, sie hat den halt weggeschubst, so, lass mal deine Finger bei dir, was soll das? Fand er halt nicht witzig, aber dann hat er die ganze Zeit angefangen, mich zum Arm, fand ich auch nicht witzig.
Und, ja, aber lieber du als eine Tänzerin.
Ja, definitiv. Und
ja. Take one for the team.
Yes, nee, aber im Endeffekt, wie gesagt, übers Wrestling müssen wir nicht sprechen. Am Ende der Show gab es dann so eine quasi so eine Massenbrawl mit allen Leuten. Und dann wurde ein Mann in den Ring gebracht im Rollstuhl. Der wurde einfach im Ring abgeladen. Der lag dann regungslos da, 5 Minuten. Und die Show endete damit, dass alle Leute auf ihn einen Big Splash gemacht haben.
Okay.
Es, ja, es war ja schon sehr, sehr merkwürdig. Und ja, die Tänzerinnen waren danach nackt am Ende.
Hat sich's gelohnt?
Ich sag's mal so.
Also, dass die Tänzerinnen nackt, sich nackt ausgezogen haben, meine ich.
Ich weiß.
Die Show ist mir egal.
Ja, ich hab schon verstanden. Ja, du. Wenn meine Freundin sagt, das sind Schnitten, ja, ist schon okay, aber ist jetzt nicht mein Fall, aber. Ah, was gesehen hast auf jeden Fall, was halt sehr lustig war, zwischendrin wurde Jägermeister verteilt. Aber die Tänzerinnen sind in den Ring gekommen und haben den Jägermeister aus der Flasche in den Mund reingepackt. Ich war auch einer dieser Menschen, denen das passiert ist. Ich musste mich dann umdrehen, meinen Kopf an die Ringseile legen und der Jägermeister floss. Der Typ neben mir, der hatte weniger Glück. Der hat den ganzen Plateaustiefel von der Tänzerin ins Gesicht bekommen. Und der Jägermeister wurde dann über den Stiefel in den Mund gegossen.
Ich wette mit dir, der fand's geil.
Ja, hundertprozentig. Und ja, wie gesagt, es war mal eine Erfahrung, aber nochmal brauche ich nicht. Auch wenn ich erfahren habe, dass sie jetzt 3 Jahre am Stück nach Osnabrück kommen. Einmal im Jahr, aber ich brauch's nicht. Dafür waren mir die 30 Euro ehrlich gesagt nicht wert.
Ja, okay, 30 Euro für Trash ist halt auch schwierig.
Und, ist teurer als so manche WXW-Veranstaltungen.
Ja, eigentlich als jede WXW-Veranstaltung, vor allem wenn du Stehplatz hast.
Ja.
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht geguckt, die WXW ist ja irgendwie Ende des Jahres auch wieder hier bei mir in der Ecke. Ich gehe davon aus, dass ich da nicht mehr als 25 Euro für einen Sitzplatz bezahlen werde. So.
Und ja, deswegen, wie gesagt, es war mal eine Erfahrung, aber nichts, was ich nochmal machen muss. Es war witzig, dass ich erzählen kann, ja du, ich war beim Wrestling Bash und es war große, große Scheiße. Aber ja, du, ist schon okay so.
Wunderbar.
Ja, wunderbar. Das,
wie gesagt, dann gebe ich ab an Drew.
Ja, ja, nur mal kurz dazu, liebe Zuhörer, ihr habt hier jetzt ein paar schöne Eindrücke gehört vom Rock'n'Roll Wrestling Bash und also wenn ihr mal mit dem Gedanken gespielt habt, da hinzugehen, ne, hier sind Erste-Hand-Erfahrungen, warum ihr das nicht tun solltet.
Genau das.
Oder warum ihr das vielleicht gerade deswegen tun solltet, je nachdem, wie ihr drauf seid. Oder vielleicht gefällt euch ja sowas auch, das kann natürlich auch sein, da ist ja jeder. Aber
Marcel, switchen wir jetzt. Entschuldigung, du, Marcel.
Ja.
Ja.
Du meinst doch die Show in Gifhorn, ne?
Hm?
Ich hab grad mal geguckt. Sitzplatz Reihe 1 ist schon ausverkauft. Reihe 2 und 3 kosten mit Gebühren so 34 Euro. Und Sitzplatz Reihe 4, 5 kosten so 29 Euro. Und Sitzplatz ab Reihe 6 kosten halt 23 Euro.
Okay, dann ist es auf jeden Fall teurer geworden als beim letzten Mal, wo sie in Gifhorn waren. Ich müsste jetzt hier irgendwie rumkramen und das Ticket suchen. Das habe ich, glaube ich, noch irgendwo liegen. Aber ich meine, da war es günstiger zuletzt.
Das interessierte mich auch gerade nur. Das war sehr, sehr...
Aber ich sag mal so, am Ende kriege ich da eine vernünftige 2-3 Stunden Wrestling-Show.
Eben. Deswegen habe ich auch direkt zu meiner Freundin gesagt, du, was freue ich mich, dass wir jetzt am Samstag nach Bielefeld fahren. weil ich einfach Wrestling sehe und kein Bullshit. Und
and Party, and Bullshit, and Party. Entschuldigung.
Und, ja, genau, Party and Bullshit.
Ja. Aber dann haben wir es, glaube ich, auch für das zweite Mal der Catch Club in unbekannten Gefilden.
Genau.
Ich, glaub, ich war zuletzt ja bei der EWP, du jetzt bei der.
Beim Rock'n'Roll Wrestling Bash und so schnell kommen wir auch nicht mehr in ungedingste Gefilden.
Ja.
Außer der Drew und ich sind so lebensmüde und gehen beim Karat zum Wrestling-Kult.
Da sind wir uns ja noch nicht so ganz einig, ob wir uns das antun wollen oder nicht, aber
ich sag's mal so, eine Faszination spielt ja irgendwie mit.
Ja,
also ich werde es auf jeden Fall nicht tun.
Das musst du ja nicht.
Nein. Ich war schon mal bei Kult, ich muss da nicht nochmal hin, tatsächlich.
Also du willst dir den Main Event zwischen Demolition Davis und Carnage entgehen lassen?
Mit Vergnügen.
Mach's alles richtig.
Ja. Ich werde euch eine Sprachnotiz schicken, wenn ich dann morgens dann irgendwie aus dem Bett falle. Wahrscheinlich noch leicht angetrunken vom Vorabend, während ihr um 10 Uhr bei Kult steht.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt guck, die Karte kostet Stehplatz 18 Euro. Für Kult.
Ja, wird wahrscheinlich trotzdem besser sein als der Rock'n'Roll Bashing Bass.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, können wir nochmal gucken. Drew, ich hätte ja tatsächlich Bock, weil wir auch nicht zu Wrestling-Schland gehen.
Ja, warum nicht? Also ich sag mal so, die Karten werden ja eh nicht ausverkauft sein. Dann kann das ja spontan immer noch entscheiden, je nachdem, wie verkartet wir vielleicht vom Bowling wiederkommen.
Eben. Aber wie ich uns beide von den letzten Jahren Karat kennen, stehen wir eh um 8 Uhr im Wohnzimmer und fragen, sollen wir Brötchen holen?
Ich befürchte, dass es genauso wieder ablaufen wird.
Also,
ey, ganz ehrlich, solange ihr leise seid beim Aufstehen und mich in Ruhe lasst, könnt ihr gerne um 8 Uhr Brötchen holen gehen. Ich frühstücke dann um 12.
Hallo, alles ich gut. An meinem Geburtstag, Marcel.
Alter! Reiß diese Wunde nicht wieder auf. Original, da warst du noch gar nicht da an dem Zeitpunkt.
Ja.
Wir alle am Saufen gewesen, bis in die frühen Morgenstunden rein. Wir liegen alle im Wohnzimmer, schlafen, Koma in der Ecke und um 8 Uhr läuft Flipper plötzlich ins Wohnzimmer. Du wachst so auf, guckst so mit halbem Auge und denkst dir so, was ist denn jetzt hier los? Ist das dein Scheiß Ernst?
Jo.
Naja, das war einmal.
Ich glaube, so nah war Flipper noch nie an seinem eigenen Tod. Also.
Naja, weg von meinen eventuellen Toden zum normalen Programm. Du darfst wieder übernehmen.
Ich übernehme wieder. Und zwar, wie schon angesprochen, sind wir wieder in Japan. Oder wir waren neulich in Japan. Genauer gesagt, am 7.01.2019, da gab es nämlich Fight Club Pro. Und die Zuschauer, die Bescheid wissen, die werden jetzt sagen, was? Fight Club Pro ist doch gar keine japanische Liga und damit liegt er nämlich vollkommen richtig. Die sitzen nämlich in Wolverhampton, England. Aber sie haben die Reise nach Japan ins Land der aufgehenden Sonne gemacht und haben nur ganze 3 Tage nach dem Wrestling King Event ein eigenes Event veranstaltet in der berühmten japanischen Kurakuen Hall vor, doch 1000 Zuschauern, was ich doch keine schlechte Zuschauerzahl finde, dafür, dass man zum ersten Mal in Japan, also nicht nur in einem ganz anderen Land, sondern in einem ganz anderen Kontinent, auf einem ganz anderen Kontinent veranstaltet und die Kurakuen Hall zur Hälfte ausverkauft oder knapp zur Hälfte ausverkauft, finde ich schon gar nicht so schlecht. Also, ja, das Publikum war auch eher so ein bisschen gesplittet, also so halb Einheimische und so halb Touristen, die dann wahrscheinlich noch von Wrestle Kingdom halt.
Da waren viele Briten, meines Erachtens, oder viele Europäer, ja, sag ich mal.
Das hat man tatsächlich gemerkt, weil es gab immer wieder so Momente, wo zwischen der ganzen Totenstille mal versucht wurde, irgendwas zu chanten,
ja,
wie man es ja vom europäischen und amerikanischen Wrestling gewohnt ist. Hat das Ganze ein bisschen aufgelockert im Vergleich zu Wrestle Kingdom, wo halt in 50-Stunden-Show ein Chant kommt, so.
Ja, hat das Ganze dann auch ein bisschen so, ich sag mal, mehr europäischer gemacht, weil wenn man die ganzen Stars da aus England sieht, wie halt jetzt die Hunter Brothers, Aussie Open etc. etc. Und die dann auf einmal sieht, vor einem toten, stillen Publikum zu wresteln, ist dann auch ein bisschen fremd, glaube ich.
Mhm.
Und Ja, also Fight Club Pro hat den Schritt gemacht, hat da ein bisschen Hilfe bekommen von ihrem World Champion Maiko Satamura und konnte dann tatsächlich die Kulkun Hall buchen für diesen Event. Ja, ihr kennt das von uns, wir erstmal in dem spoilerfreien Teil. Marcel, erzähl doch mal, wie du die Show fandest, so ein bisschen als Außenstehender, der mit Japan Catch nicht so viel am Hut hat.
Gar nichts am Hut hat, um genau zu sein.
Ja.
Ja, also japanisches Wrestling ist für mich eh immer schwierig. Wer die Folge zu Wrestling Kingdom gehört hat, der weiß, ich bin da nicht so der große Fan von. Hat sich hier auch nicht geändert, weil zum großen Teil kannte ich einige Wrestler auch gar nicht. Also so im Gegensatz zu New Japan, wo man dann halt so Namen schon mal gehört hat, schon mal ein Bild gesehen hat. Hier waren halt sehr, sehr, sehr viele, wo ich halt dachte, wer bist du? Wer bist du? Was tust du hier? Und dann gab es nicht mal einen Kommentar.
Das hat mich auch sehr verstört.
Also, mir ist das erst irgendwann während der Show aufgefallen, irgendwie beim dritten oder vierten Match habe ich euch dann geschrieben, so, Alter, es gibt hier nicht mal einen Kommentar. So.
Aber das ist wohl üblich für die Fight Club Pro Shows, so ich gehört, also die sind wohl immer unkommentiert.
Boah, nee.
Mir ist es dann auch tatsächlich erst irgendwann so Mitte der Veranstaltung so aufgefallen, so, Moment, da spricht doch gar keiner. So. Ihr habt das auch vorher gar nicht gecheckt, aber dann, wenn es einem dann halt auffällt, dann ist es schon irgendwie ein bisschen befremdend.
Ja, vor allem, wenn du dann auch noch so ein stilles Publikum hast.
Ja.
Wenn das Publikum, wie bei einer Progress-Show, einfach die ganze Zeit Riot geht und mit an Bord ist und laut ist, dann macht das, glaube ich, gar
Ja.
nichts. Aber in dem Fall war es halt so.
Ich sag's mal
Ja.
so, die WXW-Shows von 2009 bis 2012, 2013 rum habe ich auch immer mit Hallensound gehört, ohne Kommentar. Weil man auch sagen muss, ehrlicherweise, der Kommentar 2000 in den Jahren damals, vor 10 Jahren, bei der WXW, der war jetzt auch nicht so geil. Und ja, da war noch immer schön, da war noch richtige Stimmung bei der WXW. Und das konnte man immer gut weggucken mit Hallensound. Aber in einer Halle, wo gar keine Stimmung ist, ist schon schwierig.
Das hat mich dann noch mehr rausgebracht. Und dann hatte ich noch zusätzlich das Gefühl, dass gerade viele der Importe, die man mitgebracht hat, quasi in diesem japanischen Stil einfach nicht so gut funktioniert haben. Gerade wenn man halt so Aussie Open sieht, die halt auch eigentlich eher für Fast-Pace-Action stehen, CCK sowieso, dann hat sich das irgendwie nicht richtig angefühlt für mich. Und dementsprechend hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, während dieser 2, 2,5 Stunden wenig Spaß. Es gab Matches, die waren unterhaltsam, gar keine Frage. Aber bei einem Match bin ich tatsächlich weggenickt, obwohl ich zuvor hellwach war. So. Aber da kommen wir dann später noch zu. Deswegen lieber eure fähige Meinung an dieser Stelle.
Flipper, deine Worte, deine spoilerfreien Worte zur Show.
Meine spoilerfreien Worte zur Show. Ich kann mich da an Marcel relativ anschließen. Es war teilweise merkwürdig zu gucken, weil kein Kommentar. Ja, Publikum war halt einfach Totenstille. Und manche Matches, da hast du gemerkt, okay, das wirkt sehr organisch. An manchen Matches hast du gemerkt, irgendwie passt das jetzt hier nicht in den Rahmen rein. Und an sich war die Show ganz okay, aber ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen unterwältigt. Und ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach schade, dass es keinen Kommentar gibt. Das finde ich einfach blöd. Jetzt in so einem Rahmen halt auch.
Ja, vor allem auch, um reinzukommen.
Ja.
So klar, ich wusste erst Bescheid, dass es zum Beispiel Schadenfreude gibt. Aber hätte ich das nicht gewusst und nicht grob den Rahmen gehabt, also was heißt grob den Rahmen gehabt? Ich weiß, dass sie existieren und gegen den Chef von Fight Club Pro pöbeln, dann wäre ich da halt gesessen und ja, warum ist da jetzt so ein Konflikt mit denen und Maiko und hast nicht gesehen? Das ist ohne Kommentar tatsächlich immer schwierig, in eine Promotion reinzufinden.
Ja, das stimmt.
Weil du am Kommentar halt auch viele zusätzliche Informationen bekommst, gerade zur Geschichte von irgendwelchen Matches.
Ja, ehrlich gesagt. Was hast du denn, Drew?
Ja, also ich kann mich da teilweise anschließen. Also das mit dem Kommentar hat mich persönlich jetzt nicht so gestört, weil es mir, wie gesagt, auch erst in der Hälfte der Veranstaltung aufgefallen. Dann habe ich gesagt, so ja, komm, drauf geschissen jetzt. Also ist dann halt so, klar, also Kommentar ist immer super, weil das kann auch ein Match aufwerten, wie das Mas schon gesagt hat, auch ein bisschen so mit Backstory und so weiter. Von daher schon schade, dass es gefehlt hat. Ich fand es jetzt aber persönlich nicht so schlimm. Was mir aufgefallen ist, dass das eigene Talent ein bisschen in Sachen Booking ein bisschen schlecht wegkam. Aber gut, ich meine, wir waren halt in Japan, dass du jetzt halt eher ein bisschen die Japaner hier in den Fokus setzt, ist dann auch klar.
Ja, aber das habe ich gerade extra rausgelassen, weil ich mir dachte, das wäre vielleicht schon zu spoilerig.
Ach so, ja gut. ich fand die Matches, also gerade bei so einigen, da hätte gut mehr gehen können, als gegangen ist. Also die Ansetzung hätte mir da mehr versprochen, als es dann gegeben hat. Gerade bei einem speziellen Match, da komme ich dann aber gleich mal drauf zu. Ich fand den Fakt hier ziemlich cool, dass es dass man jetzt hier nicht so wirklich so fest sich an eine japanische Promotion gehalten hat. Man hat zum Beispiel Leute von DDT waren dabei, du hattest welche von den Sendai Girls, von der Promotion von Meiko Satamura, du hattest hier Leute die aus Wrestle One, du hattest einen Wrestler, der bei WWE unter Vertrag steht, du hattest amerikanische Wrestler, also man hat sich nicht so, gerade jetzt auch, wo man in Japan war, nicht auf eine feste japanische Promotion fokussiert, sondern man hat wirklich Stars von, also eigentlich von, außer von New Japan und von Noah hatte man eigentlich von jeder Promotion jemanden dabei. Ja gut, von All Japan nicht unbedingt, aber man hat All Japan Champions dabei.
Oder zu dem Zeitpunkt. Ja, gefühlt lief da ja auch irgendwie jeder Zweite mit einem Gürtel rum.
Ja, die haben alle ihre Gürtel.
Der ein oder andere sah halt auch schon hart abgefuckt aus, gerade im Opener. Moonlight Express, die Gürtel, die beiden mit hatten.
Die guten,
das sah nicht mehr gut aus.
Ja. Ja, ja, stimmt tatsächlich. Also waren viele Champions auch dabei. Und das fand ich eigentlich so ganz cool, dass man sich hier, wie gesagt, so nicht wirklich so sagt, ja komm, wir sind jetzt hier, Maiko Satamura ist unser Champion, die hat uns auch geholfen, hier das Ding so ein bisschen zusammenzupacken, die Show. Wir holen jetzt nur Talent von der Liga, sondern man hat wirklich hier von überall so ein bisschen Leute geholt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was die Fans so angezogen hat, dass sie sagen zum Beispiel, ja, wann sehen wir schon mal Shima und, keine Ahnung, Shihiro Hashimoto zusammen auf einer Card. Also ich denke, das hat da schon so ein bisschen zu beigetragen, dass die Leute sich da, also die japanischen Fans sich dazu bewegt haben, zu der Show zu gehen, weil die kennen wahrscheinlich Fight Club Pro eher nicht. Und ja, aber das war's dann auch. Also ich kann mich da anschließen, dass ein bisschen, naja, ein bisschen underdelivered haben, aber ich denke, der Sinn von der Show war jetzt auch vielleicht nicht hier eine mega Bomben 1A-Show rauszuhauen, sondern einfach ein bisschen den Leuten das Produkt ein bisschen näher zu bringen und dafür war es eigentlich okay. Also, wie gesagt, es war keine Bomben-Super-Show, aber es war eine solide, okaye Show.
Wann sehen ich mal. Wir eine stabile Internetleitung von Drew?
Oh. Was habt ihr denn verstanden?
Wenig bis gar nichts, aber ich brauch das jetzt nicht alles wiederholen, glaube okay. ich.
Wenn
den groben Inhalt hat man so halb mitbekommen. Es ging um Talent, das von überall zusammengekarrt wurde und okay. dass das Publikum angezogen hat.
Gut. Ja, das war im Prinzip ja der Kerngedanke von dem, was ich sagen wollte. Perfekt. Ja, wenn sonst niemand mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, switchen wir direkt jetzt in den Spoiler-Bereich. Ich nehme an, das ist ein klares Nein. Dann, liebe Zuhörer, ihr kennt das wie immer, ne? Wenn jetzt gleich die Glocke erzönt, dann fährt der Zug los und hält erst wieder in Spoiler City.
Wow.
Warte, das ist jetzt nur für dich.
Und dann werden wir...
Spoiler City!
Spoiler City!
Sorry.
Und dann wird gnadenlos drauf losgespoilert und dann gibt es kein Zurück mehr. Also, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt und das vorhabt, dann macht bitte jetzt auf Pause, schaut euch die Show erst an und hört dann bitte hier weiter. Jo, das war die Glocke. Dann switchen wir auch jetzt direkt zum ersten Match. Und zwar trafen die Fight Club Pro Tag Team Champions Jim und Lee, die Hunter-Brüder. Bitte fragt mich nicht, wer von beiden wer ist, das weiß ich nämlich auch nicht.
Das ist halt wie bei den Usos, ist halt egal.
Ja, weil, also ich glaube, die sind keine Zwillinge, aber, fuck it, keine Ahnung, wer von denen wer ist. Die sind ja wirklich wie eineiige Zwillinge aus, also let's, don't even try. Und sie trafen auf die amtierenden KOD und Kaientai Dojo Tag Team Champions auf Mao und Mike Bailey, den Moonlight Express.
Da kannte ich zumindest einen von vier.
Und es waren nicht mal die Engländer, die du kanntest, ne?
Richtig, es war der Kanadier, den ich kannte.
Genau.
Ja. Ich hab fast Amerikaner gesagt, aber ist ja eh das gleiche in freundlich. Ja,
mehr oder weniger. Ja, dann fang du doch gerne auch mal an mit deinen Gedanken zu dem Match.
Es war ein sehr holpriger Start. Ich hatte das Gefühl, dass beide Teams nicht wirklich eine Chemie untereinander hatten. Also da wirkte alles sehr konstruiert, es wirkte nicht flüssig. Da musste teilweise zu offensichtlich irgendwas aufgebaut werden. Also ne, die einzelnen Spots, jetzt nicht ein Tisch oder sowas, das wäre vielleicht schön gewesen, aber ich meine halt hier einfach so ein Spot. Das wirkte nicht so, als würde das jetzt aus dem Match heraus geschehen, sondern von wegen so, ey, wir haben geplant, wir wollen das machen. Move 3, Move 3. Und dann wird sie halt zu Move 3 aufgestellt. So hatte ich das Gefühl.
Ja, war halt ein geskriptetes Match, das hat man da schon gemerkt irgendwie, ne?
Ja, aber nicht flüssig, weißt du, es war nicht gut geskriptet.
Ja.
Ey, es kann ja Matches geben, die von vorne bis hinten durchgeskriptet sind, aber du merkst es nicht und hier hast du es halt hart gemerkt.
Ja, klar. Ich schiebe das einfach mal jetzt so ein bisschen auch auf die Kommunikationsschwierigkeiten, die man hatte, weil man mit einem Japaner gearbeitet hat, aber ich will nicht sagen, dass das komplett daran gelegen hat.
Ja, ansonsten eine schöne erwähnenswerte Sache war der Doppel-Moonsault nach draußen.
Der war echt sehr cool.
Von den Hunter Brothers Live fand ich sehr schön. Wie gesagt, ansonsten für mich ein sehr holpriger Start, für jemanden, der sowieso nicht wirklich so hundertprozentig Bock auf die Show hatte. Ja, war es dann halt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss unbedingt weitergucken, boah, ich will jetzt gar nichts anderes machen, ich werfe mein Handy in den Fluss und guck jetzt nur noch das. Nee, hat das Match leider nicht erreicht. Für mich.
Dieter, was sagst du?
Ja, das Match, also das, was du, Marcel tatsächlich sagt, das passt halt ganz gut, weil es wirkt, Chemie war einfach nicht vorhanden. Es waren halt ein, zwei gute Sachen bei, aber es waren so ein paar Moves, wo du sagst, was war das jetzt? Also es wirkte vieles einfach ein bisschen gebotscht, aber aus nicht aus Gründen, ich botche, weil verkackt, sondern ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es war schon ein bisschen komisch. Aber was ich sehr mochte, war dieser Double Asai Moonsault nach draußen vom Moonlight Express, wo die sich quasi in die Schulter eingehakt haben und dann zusammen rausgesprungen sind.
Hat mich sehr irgendwie an die Golden Lovers erinnert.
Machen die das auch so?
Nee, die haben immer diesen 450 vom gleichen Top Rope gemacht.
Stimmt, genau. Und das fand ich schon, das fand ich cool an sich, das Match. Ist halt ein Opener, aber ja. Ich sag's mal so, mich hat er jetzt nicht so 100% angeheizt. Hast du eigentlich erwähnt, was vor dem Opener passiert ist?
Das habe ich gar nicht getan. Das ist gut, dass du das sagst. Möchtest du drüber sprechen oder soll ich?
Ich kann das gerne machen.
Ihr könnt mir dann noch vielleicht ein bisschen mehr Background zu Schadenfreude geben. Ich weiß halt, wer da drin ist. Ich weiß, dass ich die alle sehr, sehr gerne mag. Aber den Hintergrund zu diesem Stable kenne ich tatsächlich gar nicht.
Ja.
Es war so, dass Martin Secchi, der Fight Club Pro Promoter und Meiko Satamura im Ring waren, sich bedankt haben für die dass so viele Leute da waren und dass man, dass eine englische Liga in Japan veranstalten darf. Yung Kasai hat dann sich entschuldigt und hat gesagt, dass er aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen kann am Main Event und deswegen wird ihn Masashi Takeda vertreten.
Ach, der zu Anfang gesprochen hat, war der, den du gerade genannt hast, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Weil wie habe ich gerade nur Zeki und den alten Japaner im Kopf.
Ja.
Und der alte Japaner war auch der, der eigentlich hätte antreten
genau,
sollen. Der
dann Kasai, den... genau.
Genau, der hat sich okay. zwei Tage oder sowas bei einer Big Japan Show verletzt und konnte dann leider nicht antreten.
Und, genau, dann kam Schadenfreude und da kann jetzt du noch ein bisschen zu erzählen.
Ja, also erstmal kam Schadenfreude, also ich erzähle jetzt nochmal kurz, was in dem Segment war und dann komme ich auf deinen Wunsch zurück und erkläre ein bisschen, worum es in dem Stable geht. Und zwar kamen sie dann raus, meinten dann halt so, ja hier, Satamura ist doch gar kein richtiger Champion, ist hier diese Part-Timerin und sowas. Und dann gab es einen kleinen, kleinen Beatdown von Schadenfreude, also Schadenfreude war hier vertreten von CCK und Aussie Open. Und dann hat haben Strong BJ, also Daisuke Sekimoto, Yuji Okobayashi und Akira Tozawa den Safe gemacht. Und Schadenfreude wird da vertrieben. Ja, kurz mal auf das Stable zurück. Das Ganze fing vor knapp einem Jahr an, als Chris Brooks noch Fight Club Pro Champion war. Denn es war halt so, dass Brooks den Titel gewonnen hat, nachdem er mit Lycos das Dream Tag Team Invitational gewonnen hat. Damals gab es nämlich noch keine Tag-Titel. Also hat er den Shot, den es quasi in diesem Turnier gab, für einen World-Title-Shot eingelöst und hat den dann seinem noch damaligen Kumpel Travis Banks abgenommen und war dann für ja ungefähr 6-7 Monate Champion. Und dann wurde halt announced, dass in der Show, wo halt Maiko Satamura für die Liga debütiert, das Titelmatch kriegt gegen Chris Brooks. Da hat Chris Brooks den Titel dann auch verloren, als er aufgegeben hat und dabei auf dem Titel abgeklopft hat. Das hat nichts mit der Story zu tun, das ist nur so ein kleiner Fakt, den ich gerne mal erwähnen wollte. Und ja, dann fing das so ein bisschen an halt mit dem, ja, so ein klassisches Heel-Stable halt. Ja, der Promoter von Fight Club Pro packt uns hier gegen irgendwelche Leute, weil er nicht will, dass wir als Champions, also dass ich als Champion hier bin. Und ja, ist ein bisschen gegen mich, so das Management ist gegen mich hier, so dieses klassische Heel-Ding halt, die Authority ist halt gegen mich, sowas ungefähr. Lycos hat sich ihm natürlich angeschlossen, war zu der Zeit aber in seiner ersten großen Verletzung. Also brauchte man quasi Leute, die sich um ihn scharren. Dann ist, ich glaube, es ist erst Thatcher heel geturnt bei Fight Club Pro und hat sich Brooks angeschlossen.
Nee, Thatcher aber kam erst später. Thatcher kam rund um Project Mayhem in diesem Team Fight Club Pro gegen Team Schadenfreude Match.
Dann war es Walter, der zuerst kam. Ich hatte es nämlich andersrum im Kopf, aber dann ist es so rum. Dann kam Walter dazu, nachdem er erst so ein paar Shows vorher debütiert ist, hatte dann auch am Infinity-Tournament teilgenommen von Fight Club Pro. Das ist so ein Rookie-Tournament, wo man so eine Art Money in den Bankkoffer kriegt. Da hatte halt
Walter in einem Rookie-Tournament.
Ja, also es ist kein richtiges Rookie-Tournament, sondern es ist, das war es am Anfang, aber jetzt ist es halt so ein Tournament, da gibt es so einen Pokal und das, der ist halt wie so ein Money in the Bank-Koffer quasi.
Okay.
Und Walter war auch gar nicht in dem Turnier, sondern hat die Trophäe dann quasi später gewonnen und sie kaputt gemacht. Weil Walter. Und Walter hat dann sich dem Stable angeschlossen und dann hat sich Aussie Open angeschlossen, danach aber separat. Also beide waren ein Face-Team. Dann ist Kyle Fletcher gegen Mark Davis geturnt und hat sich dem Stable angeschlossen und ist hier geturnt. Und eine Show später hatte Dankzilla dann quasi mit John The Rock einen neuen Tag Team Partner, ist in dem Match aber gegen John The Rock geturnt und hat sich seinem alten Tag Team Partner und Schadenfreude wieder angeschlossen. Also das war quasi so ein Swerve halt, dass er so, dass Kyle Fletcher einen aufgemacht hat, ich turn gegen meinen Partner und dann ist der Partner aber war die ganze Zeit quasi auf ihn, auf ihrer Seite halt, ne? Und dann gab es halt das besagte, dieses Fight Club Pro gegen Schadenfreude-Tag-Match und da ist dann halt Thatcher zu dem Stable geturnt. Also im Prinzip besteht das Stable aus drei Tag-Teams, aus Ringkampf, Aussie Open und CCK. Und ja, als Lucky dann angefangen hat, für die Shows zu worken, ist er dann auch dazu gekommen, weil, naja, er ist halt Deutscher, ne, und Schadenfreude, ne. Und Brooks und
Lucky ja. kann eh alles machen.
Ja, und er passt ja auch irgendwie da rein und er und Brooks sind ja auch irgendwie quasi so ein bisschen so ein Tech-Team. Mehr oder weniger sind ja CC Bla oder CC Bla.
Das ist eine einseitige Liebe.
Ja.
Ey, und sie haben einen Sieg über die Brothers of Destruction.
Oh ja. Das ist nicht aus
Acht zu lassen. Und ich war live dabei, also.
Es ist passiert.
Ja.
Und,
ich war dabei, es ist passiert. Ein Augenzeuge.
Also es ist quasi so ein bisschen so ein Heel-Stable so gegen die Authority, also so ein bisschen, ja, komm, ihr Management, ihr wollt hier gar nicht die wahren Leute sehen, ihr haltet uns nur unten und gibt hier diesen scheiß Part-Timern da, die Gürtel und sowas, die gar nicht verdient haben. Wir sind hier so die Stars der Show, die hatten ja dann noch ihre eigene Show, Schadenfreude präsentiert, Weltschmerz, wo ich auch live da war. Ja, also wie gesagt, hatten ihre eigene Show, haben ja auch tonnenweise eigenes Merch auf der Fight Club Pro Seite und auf der Big Cartel Seite von Aussie Open. Walter ist ja mittlerweile nicht mehr in dem Stable drin, weil bei der letzten Show, Spoiler, sind der Rest des Stables gegen Walter geturnt. Gerade auch halt auch aus dem Grund, weil das ja auch so ein bisschen war, ja komm, die ganzen Leute, die hauen jetzt da ab, so Richtung WWE und sowas. Wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, deswegen hauen wir Walter jetzt halt hier raus. Und ja, so ein bisschen das dazu. Zu Schadenfreude. Nochmal kurz was zum ersten Match. Habt ihr gemerkt, wer Ringside war für Moonlight Express?
Nee.
Das war die Freundin von Mike Bailey, Vader Scott.
Ach was. Ich wusste, dass sie zusammen sind und es. Aber ich habe sie nicht gesehen.
Ja, die war, also man hat die auch kaum gesehen, weil die war an der linken Seite Ringside und hat so am Apron gekniet. Also wenn man jetzt nicht drauf explizit geachtet hat, dann hat man die auch nicht gesehen. Und ja, so viel dazu. Wenn keiner mehr was zu Match Nummer 1 hat, dann würde ich sagen, switchen wir direkt zu Nummer 2.
Ja, gerne.
Und in diesem Match, das war dann auch das einzige Titelmatch an diesem Abend. Es ging nämlich um die Sendai Girls Tag Team Championship. Die amtierenden und verteidigenden Champions vom Beauty Bear. Chihiro Hashimoto, die anscheinend der Bär des Teams ist. Und Mika Iwata, das Beauty aus dem Team. Mika Iwata kann ich tatsächlich auch gar nicht. Chihiro Hashimoto habe ich bei Eve schon live gesehen. Die ist cool. Und sie traten an gegen eine ebenfalls Wrestlerin von den Sendai Girls, Dash Shizako und Millie McKinsey, die ein paar Tage zuvor nur den Sendai Girls Junior Titel gewonnen hat.
Lieben wir.
Ist auch wieder so ein Match, wo ich einen von vier kannte.
Ja, so. Ich kannte tatsächlich drei Stück, weil ich Dash Shizako auch mal, die war bei dem King of Trios von Chikara mal dabei, daher habe ich mich an die erinnert. Gut, Billy ja sowieso. Und Shiro hatte ich dann schon mal live gesehen. Also jetzt nicht explizit wegen ihr bin ich zu der Show gegangen. Aber als ich halt in Wembley war und vorher dann bei einer Eve-Show war, habe ich sie gesehen. Ja, Match war soweit auch... Also war jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber war okay, ne? Beauty Bear haben das Ding dann halt auch verteidigt. Und ja, eigentlich gibt's dann...
Ich bin bei einem Match eingeschlafen. Sagst du, wie es ist?
Ja, es war jetzt auch nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Irgendwie fand ich das Team von Dash, wie auch immer, und Millie jetzt auch nicht so toll zusammen. Chihiro Hashimoto ist, wie gesagt, ganz cool. Ist so eine schöne Heavyweight-Frau, was man jetzt auch nicht so oft sieht. Aber ansonsten war es jetzt nichts Besonderes. Das Match war wohl eher auch so ein kleiner Favor halt für Meiko Satamura, weil es halt die Leute von ihrer Liga sind. Und das Titelmatch ja auch um die Titel von ihrer Liga ging.
Wie gesagt, also ich war vorher eigentlich sehr wach und bin dann halt wirklich bei dem Match eingenickt und kurz vorm Finish wieder aufgewacht. So die ganze Zeit Sekundenschlaf, dies, das und war halt so, ja.
Das passiert
mir. Spule ich jetzt zurück? Ja. Nein, tue ich nicht.
Nur mal so kurz einzuwenden, das passiert mir leider mittlerweile auch sehr, sehr oft, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme oder so und ich pfeife mir dann noch Wrestling rein, dass ich dann irgendwie so mitten im Match, wenn es dann irgendwie mal so ein bisschen... Mal so eine kurze Phase, wo es ein bisschen Chain Wrestling oder sowas gibt, was ich nicht schlecht finde, aber wo dann so die Konzentration so ein bisschen nachlässt und dann nicke ich ein und so gefühlt 3 Sekunden vorm Finish wache ich wieder auf oder kurz nach dem Finish. Und ich denke dann mal so drauf, ja, drauf geschissen, also dafür spule ich jetzt nicht zurück, zumal dann meistens meine Internetverbindung abkackt, wenn ich irgendwelche Streams zurückspule.
So wie heute. Hey.
Ja.
Mir ist das tatsächlich erst 2-mal in meinem gesamten Leben, inklusive diesem Mal passiert, wo ich jetzt gestern die Show geguckt habe, dass ich beim Fernsehgucken oder sonst irgendwas eingeschlafen bin. Das war einmal bei Deadpool. Nee, nicht Deadpool. Wie heißt es? Der Blinde mit der Maske? Helft mir.
Daredevil?
Daredevil, genau.
Oh, der
Wo die erste Staffel rauskam, da habe ich halt so hart das gebinged, dass ich schon weit über den Punkt drüber war. Und bin halt in dieser Zwischensequenz, wenn diese 20 Sekunden runterlaufen, bevor bei Netflix die nächste Folge anfängt, bin ich eingenickt. Und dann fing die Folge danach mit einer Kampfsequenz an. Und ich bin dadurch wach geworden, habe um mich geschlagen, weil ich da irgendwie in meinem schläfrigen Kopf dachte, ich wäre jetzt gerade in so einem Kampf oder sowas.
Okay, aber du bist da nicht eingeschlafen, weil es so furchtbar war oder langweilig war, sondern weil du einfach zu übermüdet warst vom Bingen quasi.
Genau.
Okay.
Im Gegensatz zu diesem Match, wo ich halt wirklich einfach von diesem Match eingeschlafen bin.
Ja, also, wie gesagt, nothing special. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht hast du da ja andere Meinungen zu, die da...
Nee, ich war auch nur so... Zum Glück habe ich gerade ein Handy in der Hand. Vor allem, als ich den Event angefangen habe, ist halt das Nicer-Dicer-Gate passiert, was ich vor euch im Off-Talk erzählt habe. Und da war ich auch nur dabei, zu gucken, dass mein Finger nicht verblutet. Und deswegen war ich so, ja, komm. Ist mir auch gerade alles egal. Naja.
Also ganz ehrlich, für die Klicks hättest du aber ruhig mal verbluten können. Take one for the team!
Was mir aber nicht egal war, weil ich glaube, Drew hat auch schon einiges zu dem Match gesagt, außer ich habe es falsch verstanden.
Nee, habe ich ja.
Was mir nicht egal war, war das nächste Tickly-Match.
Oh ja.
Strong BJ, Daisuke Sekimoto und Yuji Okabayashi besiegen Aussie Open. Und dazu muss ich was sagen. In 3 Wochen ist Karat. Ich freue mich auf Daisuke Sekimoto, Motherfucker.
Da habe ich mega Bock drauf.
Ja,
also,
Mann.
Daisuke wird richtig geil. Und hier sind ja mehr oder weniger auch 2 Karat-Teilnehmer aufeinander getroffen.
Ja, stimmt.
Mit,
Davis Sekimoto und Sekimoto.
Und ja.
Mir machen japanische Bodybuilder Angst. Ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf passt das japanisch-asiatische Aussehen, Stereotyp-Denke Aussehen, nicht mit diesem Bodybuilder-Ding zusammen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grund will das in meinem Kopf einfach nicht zusammengehören.
Ja, ist auch verständlich. Ich meine, wann sieht man denn schon mal einen japanischen Bodybuilder, außer jetzt hier, ne? Also.
Ich glaube, es ist tatsächlich seltener als in Europa oder generell in der westlichen Welt, aber...
Ja, vermutlich.
Also irgendwie will das... In meinem Kopf passt das irgendwie nicht so zusammen.
Ja, ja, da ist ja halt auch schon hart die Ausnahme von einem japanischen Wrestler. Also der sieht halt schon krass aus. Also sein Buddy ist ja schon mega krass gut trainiert, ne? Also.
Der hat einen Nacken, Junge. Der hat einen Nacken.
Ja, der ist schon ein richtiges Monster.
Ja... Ja, nee, das Match, das fand ich sehr gut. War eine schöne Heavyweight-Keilerei. Was ich immer sehr schön fand, war der Eimer Kyle Fletcher. 2 Sekunden im Ring und erstmal von Sekimoto weggewämst worden.
Ja.
Beziehungsweise.
Generell die ganze Sequenz mit den Chops auch gerade in der Ringecke.
Ja.
Das war schon sehr lustig. Das war schon fast ein bisschen britisch.
Ja.
So.
Und,
Halt! Und er hebt seinen Tag-Team-Partner hoch, damit er den Job abbricht. War schon schön.
Ja, oder als Fletcher Sekimoto oder Okabayashi hochheben will und es einfach nicht geschissen kriegt.
Er ist zwar jetzt in Heavyweight, aber das war dann auch doch noch zu much.
Ja.
Soll er halt abspecken, der Japaner. Was?
Ja, also erstmal zu dem Match würde ich ganz gerne sagen, ich bin verwundert, dass Marcel noch keinen Witz gemacht hat wegen dem Tag-Team-Namen von Daisuke Sekimoto und Yuji Okabayashi.
Ja, ich halte mich zurück, dass ich nicht den obvious Blowjob-Gag bringen will.
Machen kann.
Ich halte mich die ganze Zeit zurück, ich bringe halt nur die ganze Zeit die Anspielung mit Take One for the Team, die habe ich glaube ich heute schon 2 Mal gebracht.
Ja,
ich will hoffen, dass ihr alle die Fire Festival Doku gesehen habt, damit ihr das versteht.
Ja, ich hab sie gesehen.
Ansonsten tut es, es ist sehr, sehr witzig.
Ja, also ich fand das Tag Team Match auch ziemlich cool. Bis zu dem Punkt definitiv das beste Match des Abends. Ich würde auch sagen, vielleicht mit dem Main Event zusammen das Beste. Vielleicht sogar noch einen Ticken besser als das Main Event, weiß ich jetzt gar nicht. Kommt immer darauf an, wie man es halt sieht, ne? Aber war ein cooler Styles, gleich auch die Momente mit Daisuke und mit Davis waren eigentlich ziemlich cool. Oder auch hier der Moment, den du eben schon angesprochen hast, Marcel, mit Daisuke, was glaube ich versucht, Kyle Fletcher zu choppen, aber Kyle weicht aus und dann wird Davis getroffen. Das passiert dann zweimal und dann zieht Davis quasi Kyle hoch und dann passiert das gleiche nochmal. War sehr witzig und ansonsten war es auch ein cooles Match. So ein schöner Heavyweight-Clash.
Und was war noch? Der Japaner mit den Haaren. Ich glaube, das ist Daisuke, oder?
Ja.
Wie er geguckt hat, als ihn Aussie Open zum, ich glaube, es ist der Fidget Spinner hochheben. Der Blick war einfach Gold.
Oh ja.
Moment, was passiert? Hilfe, Hilfe, lass mich runter, Hilfe. Das war schön.
Ja.
Wie sie ihn auch zuerst gar nicht hochbekommen haben.
Ja, einzeln zumindest nicht.
Ja, ja, war schon mega gut. Marcel, freust du dich jetzt auf Daisuke Sekimoto beim Karat?
Nein.
Nein. Du hast noch keines der Matches von Daisuke gegen Walter gesehen, oder?
Nein.
Korrekt.
Dann sage ich dir bei Karat nur gern geschehen.
Das war eine richtige Keilerei, Junge.
Also, ich gehe davon stark davon aus, dass wir das vermutlich im Viertelfinale vom Karat sehen. Weil WXW lässt das Match eigentlich, also wenn Daisuke hier ist, dann gibt's immer irgendeinen Clash mit Walter.
Nee, ich will in der ersten Runde Daisuke gegen Pentagon sehen.
Ja, das will ich auch unbedingt sehen, auch definitiv. Und Walter gegen Daisuke werden wir dann vermutlich dann auch sehen. Oder vielleicht dann ja sogar irgendwie bei Inner Circle oder sowas.
Ja, ich denke bei Inner Circle, weil ich greife jetzt schon mal vor. Wir wissen doch, Walter fliegt in der Vorrunde gegen David Starr raus.
Ja.
Gehe ich nicht mit, aber mal gucken.
Da bin ich vor 2 Jahren, wäre ich da mitgegangen, aber jetzt nicht mehr.
Nee, eben.
Ich habe ja schon an anderen Ort und Stelle meine Theorie.
Ich glaube, die Story wird nie aufgelöst.
Ich glaube auch. Und das ist auch gut so.
Ja. Genau. Naja, egal. Aber wie gesagt, ich habe Bock auf Daisuke. Marcel kriegt danach Bock.
Den kriegst du, also da. Das glaube ich auch.
Ich lasse mich überraschen.
Ja.
Ich sage so, ich bin ihm auf jeden Fall nicht negativer eingestellt als vorher.
Das ist schon mal schön.
Ich stehe weiterhin neutral ihm gegenüber.
Gut, wir sprechen nach Karat auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Passt schon.
Werden wir.
Gut, ich würde sagen, dann gehen wir vom Abfeiern von Daisuke Sekimoto. Ich bin immer noch überrascht, dass in dem Zusammenhang kein Witz mit Strong BJ kommt. Lassen wir das. Und gehen dann zum nächsten Match über. Mir fällt gerade auf, dass wir an diesem Abend nur Tag Team Matches hatten.
Das ist mir schon während des Guckens aufgefallen.
Abgesehen vom Main Event, der aber dann trotzdem 4 Leute hatte.
Hi, Japan!
Japan! es gab dann ein Strong Hearts internes Match. Und zwar trafen der Leader von Strong Heart, Shima, zusammen mit, da weiß ich jetzt auch nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Das
Saiki
ist
Yoshioka.
Danke sehr. Und sie trafen auf ihre Stable-Kollegen El Linderman und den WrestleOne Heavyweight-Champion T-Hawk.
Sag ich dir, wie es ist, nach der Hälfte habe ich das Match einfach geskippt. Kann ich dir jetzt sagen, ich weiß nicht mal, welches von den beiden Teams jetzt gewonnen hat.
auf jeden Fall haben die Strong Hearts gewonnen, das steht schon mal fest.
Schapalot noch eins! Die Strong Hearts haben gewonnen und ich habe das Match nicht gesehen. Sorry, ich bin raus, Leute, ich muss jetzt unbedingt dieses Match nachholen.
gut, ich glaube, an dieser Stelle kann ich mir dann auch sparen, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte über die Strong Hearts.
Außer Flipper möchte sie hören, aber für mich brauchst du sie nicht erzählen.
Ja, hau mal
ich glaube. Die Strong Hearts sind, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich, und zwar hat Shima, der Gründer der Strong Hearts, falls du nicht genau weißt, Marcel, wer das ist der Typ, der bei seinem Einzug die Arme hochgerissen hat und dabei Huh gerufen hat.
Da hat einer Huh gerufen?
Ja, der hat die Arme so hochgestreckt und ruft aber immer so Huh, und die Fans gehen da alle total drauf ab.
Habe ich nicht mitbekommen
tatsächlich. Der Typ ist Ende 40 und schreit immer noch Huh im Ring rum. So viel dazu.
Mein Beileid.
Ja, eigentlich
ist stell dir vor, du bist mit so einer Person verheiratet. Gott, aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer.
Ja. Ich sehe Shima ab jetzt für immer mit ganz anderen Augen. also dafür zu. Das ist eigentlich eine ganz interessante, coole Geschichte.
Ja, und danach macht das Strong BJs, ne? Was?
Da war er.
Er kann halt nicht forciert kommen, er muss aus dem. Nein.
Ja, das stimmt. Okay. Also. lange Rede, kurzer Sinn. Shima hat quasi seine Liga damals Dragon Gate verlassen und hat so ein Wrestling-Projekt in Shanghai gegründet, die OWE, die Oriental Wrestling Entertainment. Das ist die Liga, Marcel, die mit All Elite Wrestling zusammenarbeitet.
Von denen habe ich in Zusammenhang mit AEW halt gehört. Und Shima war dann, glaube ich, dann bestimmt auch die gleiche Person, die jetzt bei der Ticket Rally da war.
Genau, das war Shima.
Und, boah, ich bin so klug, Leute.
Und das über Japan-Catch, ich bin beeindruckt.
Ja! Yeah!
Oh. Hashtag Marcel, der Japan-Experte.
Frag mich alles, ich weiß nichts.
ja, auf jeden Fall hat er dann quasi dieses Projekt in Shanghai gegründet. Habt ihr euch mal Videos davon angesehen? Das ist wirklich, also das sind so Turner und Leichtathleten da, also die flippen da wirklich mega krass durch den Ring rum. Also das muss man schon mögen, aber es sieht schon sehr krass beeindruckend aus zum Teil. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, mal reinzugucken.
Ich habe nur mal so ein, als es announced wurde mit AEW, auf Twitch irgendwie ein Video angeguckt. So eine ganze Show hatte ich dann keine Lust drauf, aber mal so ein bisschen durchgeskippt. Sah schon ganz nett aus. Ich habe halt nur nichts verstanden.
Ja gut, ist halt wahrscheinlich dann noch ein bisschen schlimmer als Japan Catch, ne? Also China, ne? So chinesisch ist dann, glaube ich, noch ein bisschen...
Ja, ob die jetzt japanisch, chinesisch oder türkisch gesprochen hätten, wäre im Endeffekt egal gewesen, weil ich die Sprache halt nicht beherrsche. Die hätten auch italienisch reden können. Da hätte ich dann vielleicht noch ein Wort zwischendurch gekannt. So.
Ja, wenn es türkisch wäre, hätte ich wahrscheinlich als Kölner auch ein bisschen noch was verstanden. naja, auf jeden Fall hat er halt dieses Projekt gegründet in China und wollte halt so eine kleine Wrestling-Promotion aufbauen. Das ist da jetzt so ein bisschen so im Gange und da sind halt die Strong Hearts ist halt so... Also Japan ist ja so ein Stable-Land, auch wo es immer in jeden Ligen so gefühlt 300 Stables gibt. Und Stronghold ist halt so sein Stable. Das ist jetzt auch mittlerweile so ein Invasion, der ist halt so überall so bei Wrestle One und bei DDT und überall ist er halt so ein bisschen rum. Und hier gab es halt das interne Match. Ja, also ich fand das Match persönlich gar nicht so schlecht. War eigentlich ganz cool, auch so diese Dynamik so ein bisschen hin und her mit den Leuten da, die sich erkannten und sowas. War jetzt auch kein Übermatch, aber... Ich fand's ganz cool, eigentlich so. Ja. Die da.
Mal kurz ein WWE-Zwischenwurf, Leute. Was ich so gerade sehe. Jimmy Uso arrested. Jimmy Uso wurde auf... der wurde festgenommen. Weil er anscheinend auf dem Highway auf der falschen Spur gefahren ist. Und er war drunken.
Oh, passiert. Red doch lieber darüber, wie du dieses Match fandest.
Ja, die Strongheads machen halt dick Party immer. Die feiern sich alle selbst ab.
Ja, Shima ist ja sowieso, der feiert sich irgendwie, glaube ich, selbst am allermeisten ab.
Ich bin ja mit ihm bei Facebook befreundet. Warum auch immer. Und ich fand das vor 10 Jahren halt super witzig, irgendwelchen Wrestlern Freundschaftsanfragen zu schicken. Auch wenn ich bei ihm nichts lesen kann. Aber der ist schon ein guter Typ. Wenn ich über was lesen kann, der macht schon was Besseres im Leben.
Ja, und der ist halt auch schon 41, also ne, dafür ne, läuft, ne, live your best life.
Ja, und today's the day, my friends. Und ja.
Bruder muss los.
Und dann, ja.
Ja, Match war an sich, wie gesagt, hat an sich Spaß gemacht, war okay. Aber es hatte halt das, was so die ganze Show für mich hatte. Es zog sich irgendwie alles ein bisschen. Und man hat sich immer von Match zu Match zu Match gehangelt. Du hast halt gemerkt, dass es ein Special Event war und ja. Das war so für mich ein bisschen irgendwie ohne Substanz in dem Sinne.
Ja, das stimmt schon. Auch so generell so Einzüge waren ja nicht so, waren jetzt nicht so big gemacht und sowas. Das ist ja zum Beispiel was, wo ich eigentlich immer viel Wert drauf lege, dass man so. Also ich bin ein Fan von Einzügen so generell und so, das hat man ja hier bei der Show auch nicht so wirklich viel gesehen.
Was ich sehr halt schön fand natürlich war, dass die Faces von rechts kamen, die Heels von rechts.
Ja, ganz klassisch halt, ne?
Also ich mag ja lieber Einmärsche. was? ich hab's angekündigt, ich bin im Pöbellaune heute mit gut.
So wie auf Pearl Harbor oder was? Was?
Ich habe jetzt an was anderes gedacht, aber ist okay. Egal. Nun. Heute ist so schön quatschig, ich mag das.
Gut.
Drew, rette uns. Sag ja, was rette. Schlaues.
Ja, wenn wir jetzt schon mal gerade über die Halle gesprochen haben, also ich und Dida, wir kennen die ja schon. Marcel, wie fandest du denn die Halle und das Venue so allgemein? Wie hat das so auf dich gewirkt oder...
Ja, alt, wirkte für mich irgendwie, ja, wie so eine alte Turnhalle in irgendeiner Gemeinde. Also war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, sieht die Venue krass aus, da möchte ich unbedingt mal hin. Nee, gar nicht. Also war eine schöne Venue, aber...
Bist du jetzt überrascht, wenn ich dir sage, dass das Ding quasi der Madison Square Garden von Japan ist?
Ja.
Also, nur nicht in der Größe. Aber
also vom, Madison Square Garden ist natürlich jetzt übertrieben, weil der MSG ist natürlich viel, viel größer, aber von der Bedeutung her schon. Also das ist ein ziemlich historisches Venue eigentlich, die Crocoon Hall.
Okay, kann gut sein, kenne ich mich nicht mit aus. Stand ich noch nicht vor bei Madison Square Garden, Madison Square Garden stand ich schon davor, also.
Nice. Ja, nur deswegen hatte ich halt gefragt, weil... ich mir das gedacht habe, dass du darüber nicht so Bescheid wusst und deswegen war halt meine Frage, wie du das so empfunden hast, du als Veranstalter.
Nee, also ich habe schon von den Namen, der Name war mir ein Begriff, der fällt immer mal wieder, wenn es um Japan-Catch geht. Aber dass sie jetzt so besonders ist tatsächlich dort vor Ort, das wusste ich nicht. Ja. Aber freut mich dann umso mehr, dass Fight Club Pro so eine Venue halt bekommen hat.
Ja, definitiv. Und ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt, dass man hier halt, also die Halle umfasst 1800 Zuschauer. Wenn man nach Dragon Gate geht, dann passen da sogar 3000 Leute rein. Ab offiziell nur 1800. Und
die Stapeln sind halt, weißt du, ja. Asiaten sind ja gemäß Vorurteil ein bisschen kleiner. Und wenn man die aufeinander stellt, fällt das nicht auf.
Oh, ich hoffe, du musst nicht zu einer japanischen Indie-Show gehen.
Wieso?
Ja, weil du mit so Leuten, wenn du mit so Leuten redest, die werfen dich raus aus dieser Halle. nein, und also deswegen.
Wir wissen ja alle, dass sowas nur Spaß ist.
Ja, natürlich, das ist unser guter alter Hashtag Spaßrassismus.
Außerdem würde ich mich nicht vor einen Japaner stellen oder vor eine Gruppe Japaner und solche Witze reißen, außer es sind persönliche Freunde. So.
Ja, schon klar.
Bisschen auch, Respekt hat man dann ja schon.
Ja, kleiner Witz am Rande hier auch von mir. Ne, wie gesagt, also da fand ich das auch deswegen ziemlich cool, dass die hier die Halle mit 1000 Zuschauern nicht ausverkaufen, aber dass die 1000 Zuschauer hier ziehen. Ist also schon ganz cool eigentlich, ne? Aber wir schweifen wieder ein bisschen ab, gehen wir wieder auf das nächste Match zu. Mit einem Match, wo diesmal Marcel alle Wrestler kennen dürfte.
Ja!
Und zwar treffen CCK die neueste und aktuellste Version.
Von die brüchigste Version, möchte ich sagen.
Und die brüchigste Version, ja, das ist wohl auch wahr. Von Chris Brooks und dem zurückkehrenden Kid Lykos treffen auf die Fight Club Pro Championesse Meiko Satamura und den WWE Superstar Akira Tosawa.
Und der Referee ist eine absolute Obernulpe. Der wird da während des Matches von Chris Brooks aus dem Ring gezogen, quasi in den Ansatz zu einer Powerbomb gepackt und macht nichts?
Ist ein freundlicher Japaner.
Alter, aber irgendwann hört es mal mit der Freundlichkeit auf. Also ganz ehrlich, wenn Chris Brooks mich zwischen Eier packt, dann wehre ich mich und disqualifiziere ihn dafür. Also ich bitte dich. Also mal ein bisschen Selbstachtung.
Ja, vielleicht... war der ja wirklich zu freundlich. Bestimmt hat er sich nach dem Match noch entschuldigt, dass er so schwer war für die Powerbomb oder sowas.
Wahrscheinlich.
Aber da hab ich mich halt wirklich aufgeregt, weil ich denke mir so, ja, dass man irgendwie Schadenfreunde damit einbinden wollte und da so ein Brawl entstehen, das wird, ja, alles gut. Gar kein Thema. Dass der Referee ausgenockt wird, vielleicht auch bewusst von außen. Aber dass er so bewusst in so eine Powerbomb genommen wird, wo er dann halt auch weiß, wer ihn da gerade aus dem Ring zieht. War da halt für mich so, nee, Bruder muss los, geht nicht, kannst du nicht bringen.
Ja, ich kann das schon verstehen, definitiv. Ja, also ich fand das Match an sich nicht so schlecht. War vielleicht ein bisschen lange mit 18 Minuten, aber es war ja so das einzige, naja, mehr oder weniger Story-Match, sage ich mal, auf der Card. Also zumindest die Story von Meiko Satamura gegen CCK oder Schadenfreude halt. Gab dann meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Eingriffe von
Das hat das
außerhalb
Match
von.
auch ein bisschen kaputt gemacht, auf jeden Fall.
Ja, also das war da ein bisschen too much für mich. Ja, der Brawl-Auszeit war jetzt auch ein bisschen zu lang, fand ich. Und ich fand es irgendwie schade, dass man hier halt groß auch mit Akira Tozawa geworben hat. Quasi sein erstes Match seit, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5 Jahren in Japan war es. Und dann hat man da so ein bisschen rausgeschrieben, dass er ja dann noch mal ein bisschen so halt zusammengeschlagen worden ist draußen und dann nicht so schnell
Vielleicht
ins Match
durft
gefunden hat.
mal dumm gesagt, vielleicht durfte der auch gar nichts machen. Also so.
Also, das kann natürlich sein, das ist
Der Kumpel
möglich.
hätte sich ja fast schon beim Entrance das Genick gebrochen. So. Wo er da auf die Ringecke hochspringt und wegrutscht und dann kurz auch so innehalten muss. Puh, das hätte gerade ganz böse in die Hose gehen können.
Definitiv, definitiv. Und also das kann natürlich sein, was Dieter hier sagt, dass er vielleicht nicht mehr machen durfte. Das ist sehr gut möglich. Ansonsten, eigentlich fand ich, dass Tosawa und Meiko ganz gut als Team zusammengepasst haben.
Das auf jeden
Das hat
Fall.
irgendwie funktioniert, also überraschenderweise sogar.
Das Match hat auch absolut Spaß gemacht. Also, abgesehen jetzt von der Sache, wo ich mich so über den Referee aufgeregt habe, hatte ich sehr viel Freude an dem Match.
Ja, war halt auch so, dass man so jetzt auch mal dann so wirklich so Leute halt dabei hatte, die man so, also gut kennt eigentlich so vom Wrestling. Also Akira Tozawa kennt natürlich die Leute, die WWE gucken. Und CCK kennt man ja, wenn man das europäische oder gerade britische Wrestling verfolgt, eigentlich auch ziemlich gut.
Sollte man kennen.
Ja, und
Generell als Wrestling-Fan sollte man CCK kennen.
bin ich absolut bei dir. Und Aussie
Ich
Open,
weiß.
die halt draußen waren, kennt man halt eigentlich auch, ne? Also gerade wenn man die Show kennt, dann kennt man sie ja, die Show guckt, dann kennt man sie ja sowieso. Von daher hat das dem Match, denke ich, vielleicht so als Zuschauer auch ein bisschen eher geholfen. Und dass man so auch so, klar kennt man so Leute, so Japaner kennt man auch so, aber das ist ja nicht so, dass man zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, also das war jetzt auch das erste Daisuke-Match seit Ewigkeiten, das ich jetzt halt gesehen habe, weil der halt bei Big Japan und All Japan rumläuft und die Ligen ich halt auch nicht gucke. Und deswegen war es halt so schön, dass man Leute sieht, man halt konstant so. Naja, ich sag mal so fast monatlich oder im 2-3-Wochen-Takt halt sieht, hat dann schon geholfen irgendwie bei so einer Show.
Ja.
Und, so an sich fand ich das Match auch cool. Schön auch mal wieder CCK als Team in der Form zu sehen, ohne dass sich dabei jemand verletzt, weil wir haben es ja bei Progress, wir haben sie ja bei Progress auch gesehen, aber da hat die Verletzung ja dann auch wieder eingesetzt. Also das Match hat ja chronologisch danach gespielt, aber wir haben ja die Progress-Show quasi zuerst gesehen und reviewed und sprechen ja jetzt erst über die Fight Club-Show. Deswegen mal schön so ein vernünftiges Match von Brooks und Lycos zusammen zu sehen, so ein, ich sag mal,
Ja.
fehlerfreies Match oder verletzungsfreies Match zu sehen.
Wie gesagt, wir haben es ja schon öfters gesagt, Lycos sollte einfach aufhören. Ich meine, der hat sich verletzt beim aus dem Ring fallen. Tut mir
Ja.
leid. Also, bei aller Liebe, der Wolfsjunge sollte halt einfach zurück in seinen Bau.
Yes.
Ja, also das hört sich jetzt vielleicht alles hart an, aber ich meine, der Typ ist 20, ne, und hat schon zwei richtig schwere Schulterverletzungen gehabt, ne? Dann sollte man vielleicht auch mal so daran denken, dass man vielleicht aufhört.
Ja, bevor man halt den Arm gar nicht mehr bewegen kann oder gar nicht mehr benutzen kann ohne Schmerzen. Also,
Ja, und wie gesagt, der ist halt erst 20, der muss mit seinem ganzen Leben dann mit solchen Verletzungen noch rumlaufen, das ist dann schon bitter. Also, klar ist das auch immer schwierig, dann zu sagen, so, yo, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, da will ich mich auch gar nicht in ihn hineinversetzen, das muss eine furchtbare Situation sein, aber naja, Gesundheit geht halt immer noch vor allem, ne?
voll. Also,
Auf jeden
man
Fall.
kann es auch nachvollziehen, weil er ist beliebt. Und wenn du
Ja.
dann auf so einem Peak bist, so die Leute lieben dich, die Leute wollen dich sehen, dann sagen zu sagen, ja, tut mir leid, Leute, ich bin raus.
Ja.
So.
Ja,
Stell ich mir hart vor.
das muss super schwierig sein. Gerade auch so in so einem jungen Alter noch, dann ist so, Kopf ist dann vielleicht auch bei sowas im Weg und sowas, das muss einem schon schwer fallen, klar. Also das will ich auch gar nicht anmaßen, dass dem nicht so ist. Aber ja, wie gesagt, Gesundheit geht halt vor allem. Ich meine, was bringt dir das denn, wenn du dich dann in 3, 4 Jahren vielleicht gar nicht mehr bewegen kannst oder vielleicht den Arm nie wieder wirklich bewegen kannst. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Nein, auf keinen Fall.
Deswegen, die Japaner haben dann das Match hier auch gewonnen. Surprise, surprise. Also Schadenfreude geht hier sehr, sehr leer aus an dem Abend, so wie fast alle Amerikaner oder Engländer. Westlichen. Engländer oder westlichen Menschen. Amerikaner hatten wir ja auch einen sogar auf der Karte. Würde ich auch sagen, also war vielleicht sogar noch ein Ticken besser als das Match von Aussie Open gegen Strong BJ. Und also hat mir eigentlich auch soweit gut gefallen, außer die paar Punkte, die ich jetzt angesprochen hatte eben.
Genau. Fand ich auch so.
Sonst von euch noch jemand, der was zu dem Match sagen möchte?
Wie fandest du denn den Main Event, Drew?
Nein, gut. Dann springen wir direkt zum Main Event.
Ah, da ist er.
Bitte?
Was?
Bitte?
Ich sagte, wie ist deine Meinung zum Main Event?
Ach so. Ganz kurz würde ich gerne auf die Matchart kurz eingehen. Ja. Das ist nämlich das Death House. Das ist das ist jetzt das dritte gewesen insgesamt. Also gab es logischerweise schon zwei vorher. das ist so ein Deathmatch und mit verschiedenen, also kein bestimmtes Deathmatch, sondern wie soll ich das sagen jetzt? Also sonst ist es ja eigentlich immer so, dass bei Deathmatches, die haben immer ein Thema, zum Beispiel Lighttube Deathmatch oder Barbed Wire Deathmatch, und das ist halt einfach so ein...
so ein Hybrid.
Ja, so ein Hybrid, genau. Eigentlich war das immer so auch, dass es da so ein Scrafford, so ein Gerüst an der Seite gab, wo dann die Leute hochgeklettert sind, runtergeworfen hat. Das wollte man dann anscheinend nicht mit nach Japan schleppen, verständlicherweise. Also hat man so ein bisschen Lighttubes, also so wie man das aus japanischen Deathmatches kriegt, wo die so an die Seile gehangen werden quasi. Und dann gab es im Ring in der Mitte, glaube ich, noch so ein Lighttube-Bundle und unterm Ring gab es dann halt noch so standardmäßige
Käsereibe.
Genau. Und Barbed Wire Board. Ich glaube, ein Tucker kam auch zum Einsatz.
Ja.
Also
ja.
Tucker-Pistole, wie von Jonathan Gresham, das Ding.
Und aber mal ganz im Ernst, wer feiert sowas?
Meinst du jetzt die Tucker-Dings oder das Match?
Nein, selber? Das Match im Allgemeinen. Also ich mag ja auch, wenn es ein bisschen extremer wird, wenn Waffen zum Einsatz kommen, wenn dir der Atem stockt beim Gucken. Aber das war einfach nur... Ja. So ein, keine Ahnung. Mir fehlen die Worte. So ein
Torture-Porn. Ja, es war halt einfach so, ja, wir packen jetzt viele Leute, also ganz kurz dazu, in dem Match fahren Drew Parker, Masashi Takeda, Ricky Shane Page und Jimmy Havoc. Vier Deathmatch-Wrestler aus vier verschiedenen Ländern und drei verschiedenen Kontinenten.
Wo kommt der Parker her?
Aus Wales.
Ah, okay.
Und, Inside-Wissen gedroppt.
Verschiedene Länder, Wales, England.
Ja, sind ja theoretisch verschiedene Länder, ne?
Ja, offiziell ja.
Ja, es war halt einfach so, jetzt so, ja, wir haben jetzt vier Deathmatch-Wrestler. Also zwei eigene quasi und Ricky Shane Page haben wir eingeflogen und Takeda ist halt lokal. Machen wir jetzt einfach mal irgendwas da draußen. Also wir packen dann so ein paar Waffen drunter und ja, war halt jetzt so, also wenn du zum Beispiel Deathmatches oder Hardcore-Matches mit, sagen wir jetzt mal als Beispiel, das nur die Q-Match war, David Starr und Jürgen Simmons hatten, das war ja schon so ein bisschen mit einer Geschichte und hatte ja irgendwie ja Sinn, dass die beiden sich halt
das quasi... Das Hair vs. Hair-Match meinst du jetzt?
Genau. Okay. Da hat es ja zum Beispiel Sinn gemacht, dass sie sich zum Beispiel die Tucker-Pistole in die Fresse gerammt haben oder sich mit Thumbtacks in Thumbtacks geworfen haben oder so, weil die beiden sich ja gehasst haben, aber hier war ja einfach...
Aus Langeweile.
Ja, aus Langeweile. Da gab es ja auch diesen
Wir stehen auf Schmerzen! Lass uns in der Öffentlichkeit.
Also ich muss dazu sagen, das war das erste Mal, dass ich Takeda Wrestling sehen habe. Und der Typ ist doch einfach ein kranker Wichser, oder?
Ich hab ihn vor 5 Jahren zweimal wrestlen sehen an einem Tag. Bei WXW. Ich habe jetzt auch gerade die Matches aufgemacht. Das eine Match war Masashi Takeda besiegt Sasha Kehl. Und das andere Match war Reign of Terror. Johnny Moss und John Ryan besiegen Takeda und Yuko Miyamoto. Und da kann ich jetzt noch drauf eingehen, was ich zu Takeda erzählen wollte.
Ja, bitte.
Es war dann nämlich so, dass mittags war die BJW-Show, abends war Back to the Roots. Und nach der Back to the Roots-Show war in der guten Steffi in Oberhausen, keine Werbung.
Ja, die gute alte Steffi.
70er, 80er, 90er Party. Ich war da mit einigen Freunden, nachdem wir von der Show da weg waren. Wir waren bei der Show doch zusammen, Drew.
Genau, das war doch Back to Roots. Genau, du warst ja noch bei der Big Japan Show und ich war nur bei Back to Roots. Und genau, stimmt. Das war doch da, wo Hero zurückgekehrt ist.
Richtig.
Nice.
Und da war auf jeden Fall so, dass wir dann auf dieser Party waren und plötzlich haben wir sehr verwirrte Japaner entdeckt. Einer von ihnen war Takeda. Der andere war Rauchi Kawakami und der andere war Miyamoto. Und Kawakami war das. Er wollte halt was zu trinken. Aber der Kellner hat ihn nicht beachtet. Also was macht dieser japanische Wrestler? Nimmt seine japanischen Wrestlerhände und schlägt mit der Flachland auf die der Holztheke. Ja, dann hat er ganz schnell was zu trinken bekommen.
Ja, so geht das.
Ja, dann sind die auf uns zu, haben gesehen, dass wir ein WXW-T-Shirt anhatten, haben uns sofort umarmt, fanden uns richtig cool. Und dann kam ein Bekannter auf die Idee, ey, du, lass mal mit Japanern Tequila trinken.
Oh.
Spoiler, war bestimmt eine dumme Idee.
Ja, war sehr blöd.
Zumindest für die Japaner.
Ja, für mich auch, weil Tequila mein Kryptonit ist, habe ich dann an dem Abend gemerkt.
Und nicht, dann ist der Superman, Tequila ist dein Kryptonit.
Und auf jeden Fall, ja, das war dann so, dass wir dann auf der Tanzfläche mit diesen Japanern standen, die nach 2 Tequila und 2 Bier super besoffen waren.
Und, Versager.
Und herrlich zu 90er Eurodance getanzt haben.
Weißt du, Masashi Takeda, einer der größten Deathmatch-Wrestler in Japan, dem sein Rücken ist zernarbt bis zum geht nicht mehr. Ein Bier, ein Tequila, der Typ ist weg.
Ey, das sah echt nicht schön aus.
Also, meine Fresse.
Also,
mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Erst während des Guckens gucke ich irgendwann. Während des Guckens gucke ich und sehe so: Oida, was ist denn mit dir schiefgelaufen? Hat man dich lebendig verbrannt oder das was? Sieht
teilweise echt so aus. Ich glaube, da ist an einer Stelle auch irgendwie so schon fast so ein richtiges Loch in dem seinen Rücken. Das sieht schon echt crazy aus. Also nochmal dazu, also Takeda scheint irgendwie ein krasser Motherfucker zu sein. Der hat doch dann noch einfach zu Beginn des Matches irgendwie jedem und sich selber dann irgendwie so eine Light-Tube auf den Schädel gehauen.
Ja, Mann.
Einfach so.
Nee, er hat sie auf den Boden gelegt, 2 Stück, und hat sich hat dann Bump drauf genommen, was Drew Parker und hier das Ebenbild eines Backyard-Wrestlers, wie heißt er?
Ricky Shandage.
Genau, der sieht halt wirklich original aus wie einfach so ein dummer Backyard-Wrestler aus den USA.
Genau, das ist er ja auch.
5 Bier und danach gibt's auf die Fresse. So, machen das alle nach und ich mir einfach so, ey, ich mach das jetzt mit 3. Nimmt den und so, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert und klatscht halt seinen Gegnern auf den Kopf. So, ihr Vollidioten.
Ja,
Jimmy Havoc.
Jimmy Havoc ist cool. Das ist auch wirklich der einzige, ja gut, Tupac auch ein bisschen, aber so wirklich der einzige richtige Deathmatch-Wrestler, keine Ahnung, dem du solche Matches auch abnimmst. Ich weiß nicht, der mit solchen Matches auch Sachen erzählt, weißt du, so eine Geschichte oder eine Story erzählt und die meisten Deathmatch-Wrestler haben das einfach nicht. Finde ich zumindest.
In der Regel geht's darum ja auch nicht beim Deathmatch-Wrestling, oder?
Ja, natürlich nicht, klar. Aber ich meine, Havoc ist ja jemand, der auch zum Beispiel normale Matches, also, oder oft in seinen Fäden dann zum Beispiel nur die Q-Matches hat, zum Beispiel wie die Dinger gegen Ospreay, und da haben die auch immer eine Story erzählt, obwohl es dann da hart zur Sache ging und sowas.
Oh ja, das 2 out of 3 Falls Match. Eieieiei.
Und ja, es war halt einfach nur ein drauf rumgeklopft, war halt so ein bisschen, ja, wir wollen jetzt halt nicht mal hier ein Deathmatch zeigen, weil wir jetzt halt hier bei unserer Japan-Show sind, ne? Und Ich glaube, das hat auch vielen Solo, also den japanischen Fans, glaube ich, nicht so krass gefallen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Weil es hat auch irgendwie von der Show total abgewichen. Weißt du, du hattest dann da so Shows, so. Du hattest ja verschiedene Stile auch da, so ein bisschen so ein High-Flying-Match im Opener, also mehr oder weniger halt dann so ein Women's-Match, dann halt so ein Strong-Match, dann hat sie halt dieses Strong-Hearts-Match, dann das Story-Match und dann hat irgendwie dieses Death-Match so, finde ich, nicht so ganz so reingepasst irgendwie.
Ich war auch relativ verwirrt, weil zu Anfang sagte Zeki noch, ja, wir haben heute 6 Matches für euch mitgebracht. Und da erwähnte er auch Jimmy Havoc und Drew Parker. Das hatte ich dann schon wieder ausgeblendet. Und dann kam CCK gegen Maiko und Akira. Und ich war so, wie jetzt, das ist nicht das Main Event? Was? Und dann kam halt das Deathmatch und war so, okay.
Ja gut,
Deathmatch hat der Show nicht gut getan, tatsächlich.
Ja, gut, dazu, also Deathmatches, bei sowas musst du ja quasi in Main Event packen, weil du dann während der Show keinen Bock mehr hast, den Ring aufzuräumen für das nächste Match, ne?
Ja, ist logisch, aber also, hat der Show, wie gesagt, nicht gut getan.
Ja, bin ich auch bei dir, also hätte jetzt halt wirklich nicht sein müssen, keine Ahnung, also hätte man von mir es auch weglassen, also wenn man das Match komplett gestrichen hätte, dann wäre das immer noch das gleiche bei rausgekommen bei der Show eigentlich soweit, von daher. Und für sowas hat man dann auch sogar noch extra Ricky Shane Page aus den USA eingeflogen.
Ja, Kohle sitzt wahrscheinlich anscheinend locker.
Ja, WWE-Money halt, ne? Und, naja, ja, keine Ahnung, also ich habe es jetzt auch nicht gebraucht. Ich bin ja sowieso nicht so wirklich der Deathmatch-Fan und ihr eigentlich auch nicht.
Meine ich zumindest. Nee, ich hab's ja schon gesagt, ich mag es, wenn es härter zur Sache geht. Wenn mir der Atem auch mal stockt bei irgendwelchen Moves. So, Flipper hat meine Live-Reaktion mitbekommen, als ich das Tour of Three Falls-Match, was wir eben schon erwähnt haben, geguckt habe, wo mir mehrfach der Atem wirklich gestockt ist, wo ich hier saß auf dem Sofa und war so, boah, fuck, was erlebe ich hier gerade?
Boah, ich hatte so Angst, dass der Marcel kotzt. Also jetzt mal, ich hatte richtig Angst.
Ja, jetzt nicht kotzen, aber halt, ne?
Ich war halt wirklich. Ich fand deine Nachricht toll. Ich muss jetzt erstmal 3 Kippen rauchen. Gerade geht nichts.
Es war vorbei. Ich war mental komplett am Ende und ich liebe dieses Match. So. Und das Match war halt so. Ja. Wir haben hier ganz viele Light-Tubes und die hauen wir uns jetzt über den Kopf. Warum, wissen wir auch nicht, aber es macht uns Spaß. Ja,
ich fand das Ende halt super. Also, Havoc hat halt gewonnen. Und dann hat er Takeda für ein Match in England rausgefordert. Er zimmert Takeda eine Light-Tube über den Kopf. Und sagt dann zu Takeda, ja, mach das bei mir auch. So als Respektsbekundung anscheinend. Was macht Takeda? Nimmt die Light Tube, zeigt ihm Mittelfinger und haut ihr einfach sich selbst auf den Kopf.
Ja.
Also du musst dann halt auch einfach gestört sein.
Ja.
Ich muss halt auch sagen, ich habe damals so mein Einstieg ins Indie-Wrestling habe ich halt tatsächlich einfach mit Deathmatches bekommen. Was halt so 2008, 2009 daran lag, dass in der Deathmatch-Szene ja hier TJ, Thumbtack Jack, quasi, dass ein Deutscher da reinkommt und einmal alles aufwirbelt. Und das hat dann halt so, und natürlich für mich mit 15, 16 war das ein bisschen faszinierend, aber mittlerweile bin ich auch so, wie kann ich so einen Quatsch feiern? Und wenn das halt storymäßig passt, wenn du dann auch so wie Marcel sagte, Osprey Havoc sowas hast, du, gucke ich mir gerne an, ich liebe das Match, ich habe Schmerzen, nur wenn ich dran denke. Alles gut, aber dieses plumpe, wir machen Deathmatch, weil Baum, das brauche ich nicht.
Ja, einfach machen jetzt, ja, komm, weil wir es können jetzt einfach, ist halt auch so, ja.
Und deswegen, ja, wie gesagt, das sind meine Worte zum Match, so war okay, aber ist jetzt nichts, was ich brauche. Für mich hätte die Show eigentlich nach dem Tag Team Match schon vorbei sein können.
Ja.
Oder hättest du die 2 Matches wenigstens getauscht?
Ja, mach doch einfach so ein No-DQ Fatal 4-Way draus. So, da können die halt ein paar extreme Spots zeigen, aber es fällt halt nicht so aus dem Rahmen, wie es jetzt rausgefallen ist.
Ja. Ich fand das auch mal sehr beeindruckend, wie schnell der menschliche Körper anfängt zu bluten. Also Ricky Shane Page war ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, der war ja eine Minute im Match oder sowas und der hat schon geblutet wie Sau im Gesicht, ne? Also dem sein Gesicht war ja richtig krass rot, ne?
Ja, das hat ja gesuppt, du. Also,
Also.
als würde ich jetzt meine Flasche nehmen und auskippen. So hat es
Ja,
ja gesuppt.
wirklich. Und das ist ja dann noch irgendwie auf den Ring getropft. Und das war eine richtige Masse, richtige Flüssigkeit, die da noch rauskam und dann im Ring lag, zusätzlich zu dem, was der da im Gesicht hat. Das war schon echt heftig.
Kennst du eigentlich die Story mit Dennis Birkendall und Ricky Shane Page, Marcel?
Nein.
Großartig ist die.
Letztes Jahr beim WrestleMania-Wochenende, bei der WWE Super Show war das so, nee,
Nee, das war bei Beyond.
bei Beyond, dass Dennis Birkendall da saß und hat sich plötzlich angefangen mit Ricky Shane Page zu unterhalten. Und Birkendall so: Ja, wer bist du denn? Gehörst du hier zu dem Team von Beyond? Baust du hier auf? Bist du ein Besucher? Was machst du denn hier? Und er guckt ihn an: Ja, ich bin der Combat Zone Wrestling World Champion. Und Birkendall: Ja, komm, laber kein.
Ach doch, doch, die Geschichte habe ich schon gehört, tatsächlich, ja,
Das ist
doch.
tatsächlich so
Aber die
gut,
ist
ne? Die
großartig.
ist wirklich großartig. Und so, ja, ich bin der CCW-Champion. Und Birkendall einfach, nein, bist du nicht? Das ist wirklich so gut. Also in dem Podcast von Avalanche und
Shooter Schulz.
Shooter Schulz, Blown Up, da erzählt Dennis Birkendall die Geschichte, ne? Und fantastisch, wirklich.
Aber wie gesagt, den Podcast kann ich jedem ans Herz legen. Blown Up, super, super Geschichten. Vor allem die Folge mit Absolut Andy ist
Oh ja,
großartig.
ja.
Ja, dass Andy reden kann, wissen wir
Ja, und
ja
da zählt dann
alle.
noch Andy, dass es Länder gibt, da gibt's, da zählen noch Heel und Face, da zählt noch Kayfabe. Im privaten Leben. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt zu der Show alles gesagt. Ich fand die so als, sie heißt ja Project Tokyo, so als Sondershow in Tokio fand ich es ganz nett. Aber ich freue mich jetzt auf die nächsten Fight Club Pro Shows, die wir jetzt dank Fight Club Pro Unlimited, was Drew jetzt abonniert hat. Da bin ich auch ganz froh, dass wir dann auch das richtige Fight Club Pro Szenario und Geschehen mal zu sehen kriegen.
Ja, da bin ich bei dir. Also das war, ich habe jetzt zwei Fight Club Pro-Shows insgesamt gesehen. Also einmal die hier und einmal die Schadenfreude-Show, wo ich ja live dabei war. Und also ich bin froh, wenn ich dann meine erste reguläre Fight Club Pro-Show mal sehen kann dann. Um dann auch mal richtig, also man kann sich ja nicht so richtig aufs Produkt einbinden, weil es halt nur so Sondershows waren und deswegen ist es dann mal schwierig. Also sowas als erste Shows zu gucken, ist halt quasi immer ein bisschen schwierig, weil ja, hier werden jetzt ja auch, wurden ja auch jetzt nicht so viele Stories vorangetrieben, außer halt im Co-Main-Event eigentlich. Und war ja eher so ein bisschen so eine Exposure-Show, um mal zu zeigen, so, ja, was man so kann hier so, wenn man jetzt hier in Japan mal ist. Mit ein bisschen, oder mit einer Menge japanischem Talent eigentlich.
Was dann auch irgendwie gefühlt in 90% der Fälle einfach den Sieg holen darf.
Ja. Deswegen, also, man könnte sagen, es war quasi so eine Fight Club Pro House Show irgendwie, mehr
Ja,
oder weniger.
genau. Ach, übrigens, Marcel,
Ja.
soll ich dir sagen, welchen sportlichen Hintergrund Daisuke Sekimoto hat?
Kannst du machen.
Es ist Baseball.
Ja gut, mit den Oberarmen, da hast du bestimmt auch ordentlich Power, wenn da so ein
Der braucht auch
das
gar keine
Ding.
Baseballschläge, der haut einfach einen Lariat und das Ding ist Instant Home Run.
Lariat gegen den Ball. Ich glaube, da hat er keine Schmerzen, sondern ist der Ball kaputt.
Ja, der Ball ist
Am
kaputt.
Ende kriegt er eine Anzeige vom Ball wegen gefährlicher Körperverletzung.
Ich liebe den Quatsch gerade, den wir tun.
Ja,
Ja, war heute generell ein bisschen quatschiger, was größtenteils auf meine Kappe geht.
ja, passt schon. Das ist ja quasi unser Stil, wenn wir über Japan-Shows reden und du dabei bist.
Ja,
Ja,
wenn es irgendwen da draußen stört, wie gesagt, gerne Feedback dalassen, dann halte ich mich beim nächsten Mal ein bisschen mehr zurück. Vielleicht hat es den Leuten auch besonders viel Spaß gemacht, dann
Ja,
fahre
bestimmt.
ich bei Gelegenheit nochmal einen Gang hoch.
Ja, Ja, immer.
Dann geht's ganz tief in den schwarzen Humor rein, den ich ja heute nur ein bisschen angeschnitten habe.
Ja, und noch generell, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, vielleicht habt ihr die Show ja auch gesehen und wollt uns unsere Meinung dazu sagen, vielleicht seht ihr irgendwas anders oder vielleicht stimmt ihr uns dazu. Vielleicht seht ihr das nicht so im Punkt Deathmatches, sondern findet das mega geil. Also lasst uns das gerne alles wissen, was ihr anders fandet oder wie ihr die Show fandet. Oder vielleicht findet ihr auch, dass das alles kompletter Blödsinn ist, was wir erzählt haben. Und ihr fandet andere Sachen vielleicht ganz geil. Lasst uns das gerne alles wissen. Da sind wir offen für jede Art von Meinung. Und ich würde das Ding jetzt hier schließen, wenn keiner von euch mehr was zu sagen hat zu der Show.
Sehr gerne.
Machen wir so.
Machen wir so. Dann bedanke ich mich wie immer bei allen, die zugehört haben, dafür, dass sie zugehört haben und auch bis zum Ende dran geblieben sind, obwohl wir ein bisschen Quatsch gemacht haben. Ich hoffe, das hat euch sehr gefallen, wie wir hier über diese kleine Sondershow gesprochen haben. Auch danke an meine beiden Kollegen, wie immer.
Sehr gerne.
Gerne.
Und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn die nächste Ausgabe von irgendwas am Start ist. Vermutlich ja dann entweder WXW oder Progress.
Kann man fast von ausgehen. Ja.
Und ja, einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Tag, wann auch immer ihr das gerade hört. Lasst gerne euer Feedback da, egal zu was, auch wenn ihr nur sagt, dass wir scheiße sind oder dass ihr es gut fandet. Also lasst euch uns alles gerne wissen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Ja, nee, mata ashita.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.